Free spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin auf AFK Max. Aus der Luise, The Kite Factory.
Hallo, jetzt ist wieder Free Spirit Zeit. In dieser Sendung haben wir mal wieder was zum Poetry Slam für euch. Denn kaum zu glauben, aber für die unter 20-Jährigen gibt es in Nürnberg kein eigenes Angebot. Das wird sich aber jetzt endlich ändern. Und wir waren bei der Aktion der Seebrücke. Denn täglich sterben Menschen im Mittelmeer bei ihrer Flucht auf dem Weg nach Europa. Menschen, die Seenotrettung machen, werden bestraft und kriminalisiert. Ihr hört Free Spirit auf Max Neo. Kaum zu glauben, aber in Nürnberg gibt es kein regelmäßiges Angebot, was den U20 Poetry Slam angeht. Wir hatten Michi bei uns im Studio, der das gerne ändern möchte. Warum gab es bisher noch keine U20 Poetry Slam in Nürnberg?
Es gab schon mal einen U20 Poetry Slam im Februar 2019 in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche. Das wird jetzt aber quasi, das war so eine einmalige Sache und auch auf Einmaligkeit angelegt. Und wir planen das Ganze jetzt doch auch hoffentlich ein bisschen regelmäßiger zu machen und eben verbunden mit einem U20 Poetry Slam Workshop. Und das ist tatsächlich in Nürnberg ein Novum. Die fränkische Poetry Slam Szene ist mit Hamburg die dicht besiedelste Poetry Slam Szene, wenn man Einwohner und Slam-Anzahl in Relation setzt. Weil in Nürnberg bisher noch keine Kapazitäten mehr dafür übrig waren. In Erlangen wird seit Jahren eine unfassbar gute U20-Arbeit gemacht. Da findet monatlich ein U20-Poetry-Slam statt. In Schweinfurt und Würzburg findet U20-Arbeit statt, die unglaublich gut ist. In Fürth fängt das jetzt an und jetzt fangen wir eben auch in Nürnberg an.
Was wird denn am Poetry-Slam-Workshop am 2. November in der Luise vermittelt?
Prinzipiell geht es erstmal darum, jungen Menschen, also unter 20-Jährige oder Jüngere, also unter 21-Jährige, überhaupt mal zum Schreiben zu befähigen. Es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, wo junge Menschen kommen können und überhaupt mal austesten können, wie fühlt sie das an, einen eigenen Text zu schreiben. Vielleicht haben sie schon Schreiberfahrungen, vielleicht hat man vorher schon mal Texte oder Gedichte geschrieben. Da kann man dann ansetzen und kann gucken, okay, wie schreibst du als Person und wie kann man das dann verbessern? Wie können deine Geschichten, die du erzählst, noch besser rüberkommen? Wie kannst du Metaphern benutzen, die noch schöner sind? Wie kannst du das Ganze noch besser vortragen? Und dazu benutzen wir ganz, ganz viele Methoden aus dem kreativen Schreiben. Da geht es also viel darum, Schreibblockaden zu lösen und sich mit dem eigenen Schreibprozess auseinanderzusetzen. Das ist eine unfassbar individuelle Sache. Jeder Mensch schreibt irgendwo anders, jeder Mensch erzählt Geschichten irgendwie anders. Und da gibt es ein paar Tricks und ein paar Übungen, die man machen kann, um sich da so ein bisschen besser selber kennenzulernen, wie man selber schreibt. Und dann ist das ganz viel Austesten, Beratung, was für einen Text gut ist. Wir fangen um 11 Uhr in der Luise The Kite Factory an. Wir werden 8 Stunden lang mit einem U20 Poetry Slam Workshop erstmal Spaß haben. Es gibt eine Mittagspause, also Essen auch und so. Da werden wir uns mit Texten auseinandersetzen, mit der Performance, wie man auf Bühnen steht, wie bedient man eigentlich ein Mikrofon, lauter solche Geschichten. Und direkt im Anschluss dann um 19 Uhr wird dann unser erster U20 Poetry Slam in der Luise stattfinden. Der wird moderiert von der Pauline Füg und von mir. Und da haben dann die jungen Poetinnen und Poeten, die davor im Workshop ihre Texte geschrieben haben, die Möglichkeit, die dann auch direkt abends vor einem Publikum zu präsentieren.
Reicht denn ein so kurzer Workshop-Tag, um einen Text zu schreiben?
Es gibt Menschen oder es gibt auch einfach Tage, das ist auch sehr tagesformabhängig, es gibt Tage, da hat man innerhalb von einer Stunde einen super Text fertig geschrieben. Und es gibt Tage, da braucht man mehrere Stunden, um 1-2 Zeilen zu schreiben. Auch das ist eine Thematik, die wir dann im Poetry Slam Workshop ansprechen werden. Auch da gibt es Übungen dafür. Das sind dann Schreibblockaden, die man eben lösen kann. Hallo, hier ist der Michi aus der Luise und am 2.11.2019 findet in der Luise The Kite Factory in Nürnberg ein U20 Poetry Slam Workshop und ein U20 Poetry Slam statt. Und ihr dürft dabei sein, wenn ihr euch bei der Luise The Kite Factory anmeldet, entweder per E-Mail oder indem ihr einfach eine Facebook-Nachricht schreibt. Und natürlich müsst ihr maximal 20 Jahre alt sein, am besten sogar darunter.
Alle Infos findet ihr unter www.luise-kitefactory.de. Meldet euch dort bitte an, wenn ihr Bock auf den Workshop habt.
Wird dieser U20-Workshop dann was Regelmäßiges?
Wir haben erstmal noch keine neuen Termine ausgemacht. Das liegt auch einfach daran, weil die Luise unglaublich ausgebucht ist und da ist es sehr schwer, Termine zu bekommen. Die Pauline ist sehr ausgebucht. Die ist eigentlich deutschlandweit mit U20 Poetry Slam Workshops unterwegs und anderen Seminaren und eigenen Auftritten und Teamauftritten. Das heißt, da Termine zu finden, ist immer nicht ganz einfach. Ich bin auch sehr viel mit Auftritten und meinem Studium unterwegs. Wir planen aber für nächstes Jahr das Ganze zu wiederholen. Also 2020 soll es eine Fortsetzung geben. Das, was ich bisher von allen Parteien weiß, ist, dass sowohl die Pauline als auch die Luise The Cult Factory und ich super Bock haben, das Ganze auch noch öfters zu machen. Wir haben aber einfach noch keinen neuen Termin und 2019 würde das auch dann ein bisschen zu knapp werden. Das heißt, es soll eine Wiederholung geben, aber die steht für 2020 im Kalender. Also für den U20 Poetry Slam gibt es erstmal besuchermäßig kein Oberlimit, außer die Luise sagt irgendwann, hui, wir müssen jetzt zumachen, da sind zu viele Menschen da, da kann man kommen. Das kostet 3 oder 5 Euro, je nachdem, ob man Vollverdiener ist oder nicht. Für den U20 Poetry Slam Workshop sind heute Morgen noch Anmeldungen reingekommen. Wir haben aber noch ein paar Plätze frei. Das heißt, wenn man schnell ist, kann man sich noch anmelden. Das kann man machen, entweder über unsere Facebook-Seite oder über unsere Instagram-Seite, jeweils U20 Poetry Slam Nürnberg. Das ist das Tolle bei U20 oder prinzipiell Poetry Slam Workshops, die Gruppe lebt von seiner Heterogenität. Das heißt, es werden Menschen da sein, das weiß ich, weil ich habe die Anmelderliste, die auch schon Schreiberfahrung haben, die vielleicht auch schon auf der einen oder anderen Poetry Slam Bühne standen. Wenn da jetzt Menschen dazukommen, die noch überhaupt keine Schreiberfahrung haben, hat das unglaublich tolle Synergieeffekte, weil beide Menschen voneinander profitieren können. Die Menschen, die noch überhaupt keine Schreiberfahrung haben und noch überhaupt keine Bühnenerfahrung haben, können sich von denen, die schon etwas erfahrener sind, sich Sachen abschauen und sehen, der hält das oder die hält das Mikro aber cool, das mache ich jetzt auch so. Auf der anderen Seite, die schon lange auf einer Bühne standen, kommen vielleicht dann in so eine Art Blindheit, weil sie es immer so auf der Bühne machen. Die bekommen neue Denkanstöße, neue Anreize, auch mal Sachen anders zu machen und auch mal die Norm, die sich im Poetry Slam so durchgesetzt hat, zu durchbrechen. In der Slam-Szene gibt es eine sehr vereinfachte Darstellung, wie man Texte schreiben kann. Man schreibt entweder witzig oder Deep Shit, also Trauriges oder sehr Tiefgründiges. Und das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Das heißt aber nicht, dass jeder Text unbedingt in dieses Raster fällt. Aber doch viele sind entweder witzig oder traurig. Die Verbindung daraus wird häufig nicht gemacht. Und das ist einfach eine Möglichkeit, dass Menschen, die mit der Slam-Szene noch keine Erfahrungen haben, diese Voreingenommenheit auch nicht haben. Und daher ja ganz vollkommen unbefreit an das ganze Thema Texte schreiben und vortragen rangehen. Und das ist was wir unglaublich schätzen und auf jeden Fall fördern möchten. Weil der Poetry Slam lebt davon, oder ein Abend, an dem Poetry Slam Texte vorgeführt werden auf einem Poetry Slam, lebt davon, dass ganz viele ganz unterschiedliche Texte aufeinander prasseln und die Zuschauer eigentlich total geplättet sind von der Vielfalt, die da auf der Bühne stattfindet.
Stimmt es, dass immer nur lustige Texte bei Slams gewinnen?
Also wenn man den bösen Zungen glauben will, gewinnt nur witzig. Das stimmt tatsächlich nicht. Letztes Jahr bei den deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Zürich hat Jofi Kindler gewonnen. Der schreibt traurige Lyrik. Zumindest sein Text, mit dem er die deutschsprachigen Meisterschaften gewonnen hat, war ein sehr sozialkritischer Text. Es ging um Armut und das eben in Reimen vorgetragen. Also keine typische Stand-up-Comedy, die da stattgefunden hat. Von daher, das kann man so tatsächlich nicht sagen. Aber die bösen Zungen sagen natürlich weiterhin, dass nur witzige Texte gewinnen. Deswegen darf man natürlich auch tiefgründige Texte über den Sinn des Lebens schreiben.
Voll gut. Wenn du unterwegs bist, was machst du für Sachen?
Das ist immer sehr witzig, sich da selber irgendwie zu kategorisieren. Ich würde meinen Stil als eine Art aus Lyrik oder als eine Mischung zwischen Lyrik und Prosa bezeichnen, weil ich lyrische Texte schreibe, aber von meiner Art des Storytellings schon mich sehr an Kurzgeschichten eigentlich orientiere. Genau, aber ich finde das immer selber ein bisschen schwer, auf einen Nenner zu bringen. Da ist es am besten, einfach mal vorbeizukommen und sich das selber anzuhören.
Michi, du schreibst auch Texte. Welche Art von Texten machst du und schreibst du für die Bühne oder für dich selbst?
Also wenn ich einen Text brauche, weil ich morgen einen Auftritt habe und der Text noch nicht steht, dann schreibe ich mit dem ganz klaren Gedanken, ich muss morgen auf meiner Bühne stehen und ich brauche einen Text, den ich da lesen kann. Ich schreibe sowohl für die Bühne als auch für mich. In meiner Schreiberfahrung hat sich gezeigt, dass das, was ich mit dem Gedanken an die Bühne schreibe, schneller auf eine Bühne kommt. Das, was ich für mich schreibe, arbeite ich dann meistens nochmal um und trage es dann vor. Oder gar nicht. Das kommt auch auf den Text drauf an.
Was gibt es denn noch für Termine in der Slam-Landschaft?
Gerade finden die deutschsprachigen Meisterschaften statt. Da ist jetzt am 26.10., also am Samstag, das Einzelfinale in Berlin. Da blicken alle gerade ganz gespannt nach Berlin. Am 30.10. findet in der Stadthalle Fürth die fränkischen Meisterschaften statt. Die sind aber meines Wissens schon ausverkauft. Das heißt, da hat man überhaupt keine Chance mehr reinzukommen. Es zeugt aber auch davon, dass dann wunderbare Menschen auftreten. Ich habe das Line-Up schon gesehen. Das würde sich wirklich lohnen, wenn man noch an Karten rankommen würde. In Deutschland gibt es Poetry Slam seit 1996. Es hat im Substanz in München und in Berlin angefangen. Ich glaube, seit 2004 ist Poetry Slam regelmäßig in Nürnberg. Ich meine, 2016 haben die fränkischen Meisterschaften im Opernhaus stattgefunden und haben 1025 Karten verkauft. Das ist eine Ansage für, wenn man es mal so, ich meine, Poetry Slam ist offiziell Kleinkunst. Und da kommen mal eben über 1000 Menschen und schauen sich das an. Das ist schon wirklich mal eine Hausnummer. Letztes Jahr in Zürich bei den deutschsprachigen Meisterschaften waren allein im Halbfinale 1000 Menschen zum Zuschauen. Das ist schon, da sieht man schon, Poetry Slam wird da langsam wirklich groß und kommt im Mainstream an, fast schon. Dieses kleine Rock'n'Roll-Ding der Literatur.
Ihr seid bei Free Spirit auf Max Neo. Wenn Menschen nach Europa fliehen, haben sie häufig schreckliche Dinge auf ihrer Flucht erlebt. Die Menschen sind so verzweifelt, dass sie den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wagen und in schlecht ausgestatteten Booten auf dem Mittelmeer in Seenot geraten und ertrinken. Den Seenotrettern ist es nicht möglich, sie zu retten. Und wenn sie es tun, bekommen sie Probleme. Wohin mit den Menschen? Die Seenotrettungsschiffe dürfen dann keine Häfen mehr anlaufen, da kein europäisches Land mehr Flüchtlinge aufnehmen will. Jonas hat auf so einem Rettungsschiff gearbeitet und hat bei einer Veranstaltung von der Seebrücke Nürnberg von seinen Erfahrungen erzählt.
Das erste ist die Situation kurz nach Weihnachten letztes Jahr. Und zwar waren wir, ich glaube, 26 oder 27 Seemeilen vor der libyschen Küste, sind dort früh morgens Patrouille gefahren. Das machen viele NGOs, die dort sind, so, wo man einfach guckt, sieht man Boote und wenn ja, sind die Menschen an Bord dieser Boote in Seenot oder eben nicht? Weil das weiß man ja nicht. Es kann auch sein, dass man ein Fischerboot sieht und dieses Fischerboot eben gar kein Seenotfall ist. Muss man näher ranfahren, sich das angucken. Gegen 6 Uhr klingelt eine Glocke bei uns. Das heißt für uns als Crew aufstehen, Einsatzfall bereit machen. Haben wir gemacht. Wir haben ein Holzboot gefunden oder sind in der Nähe von einem Holzboot gewesen. Und dieses Holzboot kann man sich zum Vorstellen so ein Fischerboot, wo man sagt, im Küstenbereich, so 1 bis 2 Seemeilen kann man vielleicht rausfahren mit 2, maximal 3 Personen und ein bisschen fischen. Über 20 Seemeilen ist schon deutlich weiter draußen. Und ja, nicht ganz ungefährlich, allein schon diese Situation. Wir haben uns gefragt, ist das jetzt ein Seenotfall oder nicht? Es war erstmal strahlend blauer Sonnenschein, es war nicht wirklich windig zu dem Zeitpunkt. Es war kein Mensch im Wasser und wir hatten Welle in Höhe von 20 bis 30 Zentimetern, also wirklich nicht wirklich viel. Wir sind an das Boot rangefahren, haben mit denen kommuniziert. Die hatten 2 Rettungswesten an Bord, 2 für 17 Leute. Sie hatten einen Kompass. Auf die Frage, wo sie hinwollen, Europa, ob sie wissen, wie sie da hinkommen, Allah hilft uns. Sie wussten nichts. Wussten nicht mal so wirklich, wie man diesen Kompass bedient. Grob Richtung Norden, das war alles. Was wir noch wussten, es ist ein Unwetter im Kommen. In der darauffolgenden Nacht hatten wir 2 bis 3 Meter Welle. Nochmal ein Einsatzfall, aber das ist eine andere Geschichte. Und für uns war klar, das ist ein Seenotfall. Die Leute konnten nicht navigieren, sie wussten weder, wie sie zurückkommen, noch wie sie weiterkommen. Und haben uns schlussendlich entschieden, diese Leute an Bord zu nehmen.
Jonas erzählt euch gleich, wie es weiterging mit den Menschen auf dem Mittelmeer, die sie mit dem Schiff CI vergangenes Jahr gerettet haben. Jonas war vergangenen Winter auf der CI im Mittelmeer zur Seenotrettung unterwegs. Auf einer Veranstaltung der Seebrücke Nürnberg hat er von seinen Erlebnissen erzählt.
So ein Seenotfall, das ist nicht nur, wenn die Leute im Wasser sind, das ist viel, viel früher. Die haben keine Chance gehabt, Land zu erreichen aus eigener Kraft. Das muss man sich vor Augen führen. Was wäre die Alternative gewesen? Wir haben natürlich die ganzen Seenotrettungsleitstellen angerufen und gesagt, hier, wir haben ein Problem. Die beste Antwort kam aus Bremen, weil wir haben eine deutsche Flagge, da haben wir auch in Deutschland angefragt. Ja, die libysche Küstenwache ist zuständig, klärt das doch mit denen. Gibt da so eine Genfer Flüchtlingskonvention, ich denke, das kennt ihr alle, wo man so die Leute nicht ungeprüft als Staat dahin zurückbringen darf, wo man sie, woher sie flüchten, ohne diesen Antrag eben zu prüfen. Gerade das wurde von einem Staat wie Deutschland verlangt. Okay, das ist so die erste Situation. Seenotfall muss nicht immer heißen, die Leute sind im Wasser. Die zweite Situation war etwa 2 Stunden später. Wir waren schon im Kurs, grob Richtung, ich glaube, Lampedusa haben wir zuerst angesteuert. Und von hinten kam uns ein Schiff hinterher, ziemlich schnell. Wir hatten schon vorher die Vermutung, dass das die libysche Küstenwache sein wird. Das hat sich am Ende auch bestätigt. Komplett ohne Uniform natürlich. Wenn man das denn überhaupt Küstenwache nennen kann, ist wieder ein anderer Punkt. Worauf ich hinaus möchte, ist die Fragestellung, was passiert mit Menschen an Bord, die gerettet wurden, wenn da die libysche Küstenwache kommt? Die haben uns aufgefordert, sie an Bord zu lassen. Die Menschen bei uns an Bord wussten nicht wirklich weiter. Also wir hatten gesagt, unsere Bordärztin und ich sind an Deck geblieben, alle anderen sind unter Deck, dass wir nicht mehr Leute als notwendig an Deck haben. Aber wir sind da geblieben, um auch die Menschen zu beruhigen, um denen zu sagen, nee, ihr seid bei uns an Bord und ihr seid nicht bei der libyschen Küstenwache und ihr kommt auch nicht bei denen. Wir wussten aber nicht, ob wir in die Situation kommen, dass wir die an Bord lassen müssen, wenn die uns mit Waffen bedroht hätten. Also erstens haben wir keine Waffen an Bord und zweitens, wenn, würden wir sie nicht einsetzen. Das kann also passieren, dass die an Bord kommen. Und da waren wir da, um die ein bisschen zu beruhigen. Die Menschen haben sich unter ihren Jacken versteckt, die sie teilweise hatten. Die haben sich unter Decken, die sie von uns hatten, versteckt. Panische Angst. Manche haben so irgendwie so über die Reling so ganz leicht drüber geguckt, so, ob sie was sehen können. Und man wusste gar nicht so recht, ja, was passiert hier eigentlich? Wird die abdrehen, wird die nicht abdrehen? Panische Angst auf jeden Fall. Und spätestens da wird einem, sage ich mal, als Europäer bewusst eigentlich, wenn ich diese Menschen, die wir jetzt da aus dem Wasser gerettet haben, übergeben würden an die libysche Küstenwache, haben wir sie zwar vielleicht vor dem Tod durch Ertrinken gerettet, aber erstens kommen sie sicher in eine Folterkammer und zweitens sterben sie vielleicht dann durch die Folter. Also das ist keine Option für uns gewesen. Aber das muss man sich vergegenwärtigen, wenn irgendwer auf die Idee kommt zu sagen, ja, dann sollen die Libyer da eben rausretten, die haben kein funktionierendes Rettungssystem. Das ist leider faktisch derzeit so. Nach, glaube ich, 11 Tagen konnten die Menschen an Land gehen, die wir gerettet haben. Und zwar wurden sie geholt vom maltesischen Militär auf See. Es gab eine Übergabe auf See, das heißt, wir durften keinen Hafen anlaufen. Im Anschluss daran waren wir erstmal alle happy, weil die Leute sind gerettet. Und wir waren happy, ja cool, jetzt können wir ja an Land gehen, weil wir waren eigentlich schon seit über einer Woche schon wieder gefühlt an Land und sollten eigentlich auch schon wieder zu unseren Familien zurück. Vielleicht so als Hintergrund, das war über Weihnachten und Silvester, wo unsere Familien auch auf uns verzichtet haben und wir auf sie. Und waren eigentlich alle in guter Stimmung und eine Stunde später kam die Nachricht, nein, die Alan Kurdi darf nicht einlaufen in Malta. Ist nicht genehmigt. Und da war die Stimmung bei uns total down. Einfach so, wo ich mir als Bürger Europas kam ich mir vor wie ein Verbrecher, hab einen deutschen Pass, also somit die europäische Staatsbürgerschaft und darf nicht nach Europa einreisen. Und es gab, das Beste daran, nicht mal eine Begründung.
Das war es mit Free Spirit. Die Sendung könnt ihr auf unserer Postcard-Seite nachhören. Tschüssi!
Das war Free Spirit, das Jugendradiomagazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15. In 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg Stadt.
Verantwortliche Redakteure
Maggie Bernreuther und Chris Belay. Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr auf AFK Max. Kontakt
team@free-spirit.de team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.